Moin Moin Logistik und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir über ein Thema, das die Logistikbranche bewegt. Wie können wir durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz Effizienz in der Logistik steigern und gleichzeitig CO2-Emissionen reduzieren? Ich spreche heute mit zwei Mitbegründern von Alpha Augmented Services. Und zwar ist das einmal der Massimo Rossetti, CEO, und Laurin Pech, CTO. Moin Jungs.
Moin Moin Marcel, wie geht's dir?
Ausgezeichnet. Ich hoffe, euch auch.
Ja, auf jeden Fall.
Wie ist das Wetter bei euch? Ihr sitzt ja in der Schweiz, richtig?
Heute regnerisch, aber das ist meistens
tatsächlich.
So leider. Ja.
Okay, das ist viel mal eigentlich von... viel zu warm, trotzdem. Regen und warm.
Ja, jetzt geht es langsam ein bisschen runter, aber die letzten Tage waren...
Aber habt ihr auch eine Hitzewelle gehabt, ja?
Ja, genau.
Ja, das war bei uns auch ganz doll. Das ist ganz untypisch für Hamburg. Wir sind eigentlich eher regnerisch und kalt, auch im Sommer. Aber momentan haben wir ein bisschen Glück, auch ein bisschen Sonne zu bekommen. Ja, ich würde sagen, bevor wir hier richtig reinstarten, stellt euch einmal kurz vor, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr Alpha Augmented Services gegründet habt und was habt ihr eigentlich vorher gemacht? Möchtest du starten, Massimo?
Vielen lieben Dank. Erstmal vielen Dank. Ja, wir freuen uns sehr. Kurz zu meiner Person, Massimo Rossetti, war davor in der Logistik über 20 Jahre, verschiedene Positionen dort auch gehabt, von der operativen im Warehouse bis zu mittlerem Management und Top-Management. Teil meiner Funktion im Top-Management war, Differentiators zu Kunden anzubringen, um hier uns einen Vorteil verschaffen zu können. Eins davon war, die Effizienz zu steigern bei Kunden. Das hat uns damals natürlich dann geholfen, auch aufzuzeigen, auch wenn wir dann teurer wären, dass wir hier trotz Effizienzsteigerung dann am Schluss des Tages dann billiger sind an Transportkosten oder günstiger sind. Diese Erfahrung haben wir dann in Alpha umgewandelt im 2020. Und wie sind wir zu Alpha gekommen? In 2019, in meiner Tätigkeit in Miami, wo ich für Südamerika zuständig war, haben Joachim, der dritte Co-Founder, der heute leider nicht im Call ist, uns zusammengesessen in einem Café, haben über die Erfahrung gesprochen und was wir doch in der Logistik oder im Supply Chain ändern können mit AI und mit Tech, was natürlich vor Corona dann auch noch ein Thema war. Und habe ihm das erklärt, was ich gemacht habe, und das haben wir dann auch umgesetzt. Ja, da haben wir dann im 2020 mit einem Blatt Papier und einem Stift angefangen, und heute arbeiten wir global mit globalen Firmen zusammen, wie auch globalen Spediteuren zusammen, und helfen denen, ihre Effizienz zu steigern und ihre Kosten und CO2 dementsprechend auch zu senken.
Oh ja, spannend. Da hast du auf jeden Fall schon eine ganze Menge erlebt. Laurin, wie ist es bei dir?
Massimo, das hast du wunderschön gesagt. von meiner Seite aus, mein Hintergrund ist in der Software, also als, sag ich so ein bisschen, ich mache es normalerweise auf Englisch, da ist das immer so ein bisschen, den Wechsel rüber zu Deutsch ist ein bisschen schwierig. Also ich habe Informatik studiert mit Fokus auf KI. Ich habe Bachelor und Master hier in der Schweiz gemacht, an der ETH Zürich, und dann nach dem Master auch ein bisschen an der Forschung gearbeitet. Nicht lange, aber so ein bisschen. Also das war so kurz bevor solche Sachen wie ChatGPT rausgekommen sind. Das heißt, eine Sache, an der ich zum Beispiel gearbeitet habe, als Teil von meiner Masterarbeit war, rauszufinden, wenn man ein multilinguales Sprachenmodell hat, das heißt ein Sprachenmodell, was verschiedene Sprachen kann, tauschen sich quasi das Wissen, tauscht sich das unter den Sprachen aus. Das heißt, wenn ich etwas auf Französisch weiß, weiß ich das dann auch auf Englisch oder auf Chinesisch. Das habe ich ein bisschen untersucht und danach auch ein bisschen da weitergemacht, und dann kam auch ChatGPT irgendwie raus. Das war natürlich extrem interessant und auch eine ziemliche Veränderung in dem Gebiet. Und dann habe ich zeitgleich auch mit Freunden eine Firma gegründet, eine Spielefirma. Da haben wir zusammen an einem Spiel gearbeitet, also was ganz anderes. Aber Software ist am Ende des Tages Software. Und das heißt, das kann man ganz gut auf viele andere Sachen übertragen. Das ist so ein bisschen das Schöne daran. Und dann wurde ich angesprochen von Massimo und meinem Vater, der ist der dritte Co-Founder. Beiden haben keinen Hintergrund, was Software angeht. Und sie wollten eine Software-Firma gründen. Und da bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Und genau. Wir haben ja auch einen Schwerpunkt auf KI. Das hat dann einfach ziemlich gut gepasst. Und ich hatte da ziemlich andere Erwartungen, was die Logistik angeht, als das, was man dann so auf einmal sieht. Da hat mir Massimo ziemlich die Augen geöffnet. Und genau, so bin ich dann bei Alpha gelandet.
Klasse, da hast du, das klingt wirklich spannend. Also das mit den Spieleentwicklern, das finde ich gerade richtig spannend. Das ist sicherlich ein Thema, wo man nochmal gesondert zu reinstarten könnte. Aber interessanter Background von euch beiden. Und dann sind wir ja eigentlich auch schon genau im Thema, gerade was die Technologie hinter Alpha Augmented Services anbelangt. Im Vorgespräch haben wir gesprochen darüber, dass es darum geht, den Versandprozess zu optimieren, Leerraum von Transportmitteln zu vermeiden und somit Kosten und Emissionen zu senken. Das jetzt schon mal so grob vorab. Und du hast es eben gerade gesagt, Lauren, auch im Fokus bei dir eben halt auch auf das Thema KI gehabt. Das heißt, ist das auch so grundsätzlich die Technologie hinter Alpha Augmented?
Genau. Also wenn du willst, kann ich da auch schon direkt ein bisschen mehr Details geben.
Ja, das, was du sagen darfst, das ist immer interessant, glaube ich.
Ja, also genau, also bei uns, wir sind am Ende des Tages eine SaaS-Plattform, das heißt Software as a Service. Das heißt, an uns können sich andere andocken. Aber der Hauptbestandteil von dem, was wir eigentlich machen, ist KI. Das heißt, wir bekommen Daten, wir bekommen Lieferdaten und wir optimieren dann quasi diese Lieferung. Das heißt, ich erkläre das immer ganz gerne mit, wir spielen 3D-Tetris. Das heißt, wenn wir uns angucken, beispielsweise viele haben immer dieses riesige Problem, sie bestellen irgendwas online. Ja, ich meine, wir sind hier in einem Logistik-Podcast, also ich glaube, da müsste ich jetzt nicht so oberflächlich sein, aber normalerweise, wie ich das jetzt meiner Mutter zum Beispiel erklärt habe oder auch meiner Oma, ist, man bestellt irgendwas online, man hat eine riesen Box und ein kleines Produkt und man regt sich furchtbar drüber auf. Ja, ich bekomme bis heute immer noch alle 2 Wochen Bilder von meiner Oma über irgendwelche viel zu großen Boxen. Das ist ja nicht nur ein Problem, was die Endkonsumenten haben, sondern es ist natürlich auch ein Riesenproblem, was wir in der Logistik haben. Und das ist ja nicht nur die Box, die vielleicht nicht richtig passt, sondern es ist natürlich auch die Palette und der Container und dass die nicht richtig ausgelastet sind und dass wir extrem viel Luft durch die Gegend schicken. Und was wir quasi da machen, ist, wir benutzen KI, um wie 3D-Tetris zu spielen. Und das ist ein super cooles Problem, ein super faszinierendes Problem, weil natürlich das dann relativ kompliziert wird. Ich meine, normalerweise in einem Warehouse hat jeder riesige, dicke SOP-Handbücher, die keiner auswendig kann. Ja? Außer vielleicht irgendjemand, der das seit 30 Jahren arbeitet, der kann dir dann genau sagen, ja, Produkt 16 sollte nicht auf Produkt 17. Aber ansonsten irgendwer, der da neu anfängt, der fragt dich nur, was ist Produkt 16 und 17. Genau, wir können das quasi alles so mit einfließen lassen zusammen und dann ja das optimieren. Das heißt, die richtige Palette finden, die richtige Stapelweise finden auf der Palette und auch im Container. Und da ist natürlich, das war für mich ein Riesenschock, das richtig riesen Einsparnisse wirklich auf der CO2-Seite und auf der Kostenseite.
Okay, interessant. Jetzt sind ja, wenn wir jetzt über KI sprechen, hat ja jeder ChatGPT irgendwie vor Augen. Das ist ja letztlich generative KI, die auf Large Language Models besteht. Wie kann die Technik liefern, die ihr braucht, gerade auch hinsichtlich Berechnung muss ja stattfinden, auch um, ich sag mal, Dimensions richtig abzuschätzen, um die Boxes zu berechnen. Wie habt ihr das gelöst?
Das ist ganz interessant, weil das so landläufige Sichtweise auf KI inzwischen ist. Alles ist generative KI, aber die Wahrheit ist, das hat natürlich viel, viel früher angefangen. Dieses generative Aspekt, der kommt erst seit, ich würde sagen, seit so 5 Jahren, vielleicht ein bisschen länger schon, 7 Jahren vielleicht auf. KI ist eigentlich in den 90ern entstanden. So wie wir es quasi auf der Art und Weise haben, wie wir es heute haben. Das heißt, da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man Probleme lösen kann. Eins ist zum Beispiel Supervised Learning. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen mit, man hat Input und Output. Also das heißt, man hat ein Bild von der Lunge, ja, und die KI muss dann bestimmen, ist das Krebs oder ist das kein Krebs. Und man zeigt quasi ganz, ganz viele Beispiele von Bildern und man nennt das dann ein Label der KI und dann lernt die KI quasi zustimmen und dann zu sagen, okay, das ist Krebs oder das ist kein Krebs. Sie lernt quasi diese Muster erkennen. Generative KI dreht das alles ein bisschen um. Das heißt, man versucht quasi den Output zu generieren und Sachen, also das die KI quasi zu leiten, damit der Output sinnvoll aussieht. Das heißt, dass man halt sagt, okay, ich möchte, dass meine Bilder aussehen, meine Katzenbilder aussehen wie Katzen und nicht vielleicht wie Hunde. Wir benutzen keine generative KI. Das macht einfach keinen Sinn, weil wir nichts generieren, sondern wir benutzen, das ist ein Optimierungsproblem am Ende des Tages. Das lösen wir mit eher anderen, man kann das so ein bisschen so vorstellen, einer der anderen Ansätze, was KI angeht, nennt sich Reinforcement Learning. Das ist so ein bisschen Brot und Spiele quasi für die KI. Das heißt, man belohnt sie mit ja, mit einem Belohnungssystem. Das heißt, man sagt einfach hier, ich will, also das, die kann ganz viel Sachen machen, zum Beispiel Boxen und Boxen in den Container stellen oder Paletten in den Container stellen oder Boxen auf die Palette stellen und wir belohnen das quasi, wenn wir sagen, ja, das hast du gut gemacht. Das ist lustigerweise auch ein Ansatz inzwischen auch bei den Large Language Models. Das heißt, dass man die inzwischen lenkt und das war eigentlich der große Durchbruch, warum die heute so gut funktionieren. Aber das ist, da schweife ich, glaube ich, da ein bisschen sehr ab.
Ich finde es aber toll, mit was für einem Enthusiasmus du das Ganze vorträgst. Da merkt man schon mal, wie sehr du für das Thema brennst. Richtig cool. Ich glaube, das war ganz verständlich eigentlich, um zu verstehen, wie die KI selber arbeitet bei euch. Was würdet ihr sagen, warum ist es wichtig, den Transportprozess vom Produzenten bis zum Empfänger zu betrachten? Das ist auch eine der großen Aussagen bei euch, woher ja, glaube ich, dann auch der Need entstanden ist, dieses Thema zu gründen.
Ja, die KI muss verstehen, was hat es für Limitations und was hat es für Requirements, die Anforderungen des Kunden. Und deshalb müssen wir das End-to-End verstehen. End-to-End heißt beim Lieferanten, was hat er für Paletten, die zur Verfügung stehen, was hat er für Limitierungen anhand vom Space, welchen Transportart wird genutzt. Ja, geht es Luftfracht, Seefracht oder Truck? Das hat natürlich dann verschiedene Anforderungen und Limitierungen per se. Was hat der Kunde, der Endkunde dann auch für Limitierungen und Anforderungen? Die sind alle bei uns von Anfang an mit eingespeist, mit eingepflegt im System und die wirken sich beim Resultat dann mit aus. Innerhalb dieses Frameworks findet das System jedoch trotzdem Einsparungen, wo wir bis zu 20% bei Kunden an Kosten und CO2 einsparen. Und warum ist das wichtig, dass wir gleich am Anfang anfangen auch, also das heißt beim Ursprung von der Sendung, beim Big Bang, bevor das die Sendung zusammengestellt wird, weil wir da schon feststellen können, welche Boxen werden genutzt, was für Paletten hat der Kunde zur Verfügung, welche Bestellmenge hat er von jedem einzelnen Produkt und wie kann ich diese kombinieren, um da weniger Paletten für dieselbe Sendung zu produzieren oder zusammenzustellen, was dann im Umkehrschluss dann auch heißt, ich brauche weniger Platz im Truck, das heißt, ich kann mehr beiladen, ja, ich kann das besser auslasten, mehr Produkte beiladen, das heißt, mehr Produkte, weniger Kosten auf das Produkt runtergebrochen, heißt im Umkehrschluss auch, ich brauche weniger Trucks, im Umkehrschluss dann nochmal einen Schritt weiter, habe ich CO2-Reduktion und Kostreduktion, ja. Und das machen wir auf allen Transportarten, das ist nicht nur fürs Truck, sondern auch für die Luftfracht, wie ich dann den Platz im Flugzeug besser auslasten kann, aufgrund der Paletten, die wir dann zusammenstellen und auch im Container. Container und Truck helfen mir sogar dann auch, die Truckgröße, also den Type, Container-Type und Truck-Type auch dementsprechend dem Kunden mitzuteilen, was ist das Beste basierend auf die Bestellmenge, wie kann ich das optimieren, wie kann ich das maximieren. Warum sage ich maximieren? Weil ganz wichtig heißt, wenn ich schon für einen Truck bezahlt habe und ich optimiere, bleibt genauso viel drin wie vorher. Das heißt, wie kann ich das maximieren? Was sind da noch für Produkte? Was sind noch für Bestellungen, die ich beiladen kann, eventuell Bestellungen vorziehen? Und deshalb ist Bestellverhalten und das Bestellverhalten auch ganz, ganz wichtig, weil wir da dann sehen können, ob wir mehr konsolidieren können im selben Platz.
Jetzt bin ich wieder bei Laurens Oma, die, glaube ich, immer die regelmäßigen Bilder schickt und sagt hier, die Verpackung, die finde ich auch nicht so cool. Fangt ihr da auch schon an der Stelle an, dass ihr dann auch Tipps gibt hinsichtlich der Verpackung, des Packaging einzelner Produkte, was man da noch optimieren könnte? Und ist das überhaupt von euren Kunden gewollt?
Ja, sicher. Also viele von denen kommen mit den Masterdaten und gleich von Anfang an, auch Masterdaten müssen auch nicht immer gleich von Anfang an 100% voll bestätigt sein oder in der Qualität 100% haben. Da helfen wir denen über die bestimmte Zeit dann auch, diese zu verbessern. Die werden abgedatet und dementsprechend auch maintained von unserer Seite. Aber ja, auf das Produkt schon. Das heißt, wenn wir wissen, was habt ihr für Boxen zur Verfügung, wie groß ist die Bestellmenge von den verschiedenen Produkten, dann können wir auch vorgeben, das ist die richtige Boxgröße. Da hat es dann weniger Luft, die verpackt wird, weil wir weniger Luft verpackt haben in der Box, weniger Boxen und dementsprechend kann ich die dann auch anders palettisieren oder die Box auch per se anders verschicken. Ja, das heißt, weniger Kosten dementsprechend dann auch.
Das heißt, an jeder einzelnen Schnittstelle, sagen wir ja gerne in der Logistik, habt ihr dann also schon immer minimale Einsparungen, die sich dann hochsummieren zu diesen, ihr sprecht von bis zu 20% Reduktion, zum Beispiel in der CO2-Reduktion, ist ja direkt darauf zurückzuführen, auf die bessere Auslastung, ne, oder weniger oder mehr Gewicht, was ich dann zusammenfahre, weniger Leerfahrten, sowohl Seefahrt, Luftfracht und so weiter. Ne? Das finde ich spannend. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Wie hilft die Software dabei, diese Sachen dann nochmal zu identifizieren und zu minimieren? Also was genau sieht der User da an der Stelle?
Der User bekommt ganz einfache Packing Instructions von uns. Ja, das ist so einfach wie ein Lego Manual, musst du dir vorstellen, wo es dann heißt, Schritt 1, welche Palette, welche Box nehme ich? Schritt 2, welches Produkt, was jetzt als nächstes kommt? Hier arbeiten wir natürlich auch gemäß der Prozesse des Kunden. Wave 1, Wave 2, gemäß deren WMS. Was gibt es da für Vorgaben? Anhand von dem können wir denen zeigen, wie wird das Stück, das Produkt in die Box gelegt? Welche Box wird natürlich erstmal genommen? Und wie stelle ich später dann die Box auch auf welcher Palette? Das ist alles visualisiert. Das können wir dann im Basic-Format dann auch als Excel-Sheet oder als PDF schicken, damit sie es auf dem Screen haben. More advanced ist natürlich dann auch, dass sie das auf einem Screen 3D sehen können. Da können die sich bei uns einloggen auf der UI. Und komplett angepasst, Full Integration ist auch, dass sie das auf ihre Handhelds dann sehen können mit leichten Instruktionen, mit einer 3D-Visualisation. Weil die Visualisation macht das alles viel einfacher. Ja, anstatt nur Koordinaten durchzugeben, war für uns ganz wichtig, wie können wir das so einfach wie möglich halten. Meine Erfahrung aus dem Warehouse, weil ich vor über 20 Jahren da auch im Warehouse gearbeitet habe, sowas hätte ich mir immer schon gewünscht, dass mir einer dann sagt, okay, wie kann ich das, was nehme ich als erstes, wie drehe ich die Box auf der bestimmten Palette und welche Palette nehme ich, um damit schon mal anzufangen. Ja, ist die größere Palette, ist eine Einwegpalette die richtige, ist die Europalette die richtige, weil ich dann weiß, wie groß die Sendung dementsprechend auch ist.
Nicht nur du hast dir das schon immer gewünscht, sondern auch meine Disponenten, würde ich sagen, sehen das ganz ähnlich. Es ist ja auch, wenn man einen LKW belädt und man bekommt dann eine wilde Ansammlung an verschiedenen Packstücken und möchte natürlich dann auch hier schauen, wie kann ich das optimal nutzen, wie viel kann ich noch zuladen, was ist mit überpackten Waren. Da fangen ja an, so normale Schemata aufzugeben und man muss sehr, sehr viel, also bei uns wird ganz viel immer noch auf den Zettel gemacht, so komisch das auch klingt, ne? Aber man malt sich dann seinen LKW auf und dann spielt man wirklich Tetris, wie du sagtest, oder Lego.
Genau.
Das übernimmt ihr quasi, ich lade das da rein und die KI sagt mir, pass mal auf, du so viel Lademeter und mit dem Rest kannst du dann weiter planen.
Genau, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Du bringst es gerade auf den Punkt. Sind Personen meistens basierend auf Erfahrung. Ja, und die Erfahrung sehen wir auch jetzt bei vielen der Spediteure, wo wir mitarbeiten. Das Problem, das die haben, ist, erfahrene Leute zu bekommen und Leute, die auch länger im Warehouse bleiben wollen. Die jüngeren Leute wollen mit Technology arbeiten, die wollen sich das nicht aneignen. Es ist einfach nicht mehr so spannend für die jüngere Generation. Und jetzt zu deinem Punkt, ist natürlich eine Produktivitätssteigerung. Wenn das vollautomatisiert von uns passiert, wir kriegen die Sendungsdaten aus eurem System, wir bereiten vor, wie das verpackt wird und dann kriegt ihr auch einen Staging-Plan. Der Staging-Plan ist wichtig. Wieso? Weil momentan bereitet ihr wahrscheinlich die Sendungen vor, die sind auf verschiedene Staging-Areas, bevor das der Truck kommt und die sind nicht vorsortiert. Wir helfen diese auch schon vorzusortieren, was ist stapelbar, was ist nicht stapelbar. Das hilft natürlich dem Warehouse-Personal dann auch, dass sie die Paletten auf einmal hochheben können und nicht einzeln reinfahren müssen in den Truck und dementsprechend dann sehen, okay, das ist die erste Palette, ich habe noch 1,50 Meter oben drüber Platz, lass mal schauen, wo ich eine Palette finde, die drüber passt und die stapelbar ist und dann auch nicht schwerer ist als die, die unten jetzt gelegen ist. Und das übernimmt die KI. Ja, wir zeigen auf, wie es besser zu verpacken ist, wie stationiere ich oder wie bereite ich die Sendung schon vor, bevor das der Truck kommt. Das heißt, alles schon vorsortiert. Und dementsprechend hilft mir das dann auch, den Truck besser auszulasten und schneller zu beladen. Also mit 20% Auslastungsimprovement, was wir auch erzielt haben, sind 47 oder bis zu 47% Produktivitätssteigerung. Ja, wir haben bei einem Kunden, der hat vorher für eine Palette für das Beladen des Trucks 1 Minute und 19 gebraucht. Mit uns braucht er jetzt 39 Sekunden. Ja, und ist natürlich ein Riesenvorteil dann auch. Das heißt, ich kann viel mehr Sendungen an einem Tag dann dementsprechend auch beladen.
Also den Aspekt, den du jetzt eben genannt hattest, dass die auch wirklich schaut, was ist stapelbar, was darf wie worauf, das finde ich wirklich interessant, weil die häufigsten Beschädigungen passieren ja irgendwo im Verladebereich. Das heißt, vorher im Warehouse war alles irgendwie noch okay. Und im Verladebereich dann, wenn anderes Personal die Waren übernimmt oder der LKW-Fahrer Anweisungen gibt oder auch im Packaging im Container, da können dann wirklich Probleme entstehen, weil vielleicht etwas doch nicht stapelbar ist, aber diese Information nicht korrekt weitergegeben wurde. Das erkennt eure KI komplett aus dem Zusammenhang der Dokumentation, Dokumente, E-Mail, wie auch immer, und weiß dann auch, wie sie mit welcher Ware individuell umzugehen hat.
Wir haben drei Ansätze dafür. Einmal, was gibt es an Informationen, die wir vorab schon wissen vom Kunden, ob es stapelbar ist oder nicht. Das hängt dann vom Produkt oder vom Kunden selber ab. Das zweite ist, weil wir schon helfen, diese Paletten zusammenzubauen, wissen wir, welche Palette als Partial oder als volle Palette dementsprechend zusammengestellt worden ist. Die wird von uns dementsprechend markiert als stapelbar oder nicht stapelbar. Wenn sie nicht stapelbar, heißt es nicht, dass sie Single auf einer Palettposition ist. Das heißt, dass wir sie aber auf eine andere Palette stapeln können, die stapelbar ist. Ja. und gegen Ende dann eventuell dann einzelne Palettpositionen zwar haben, aber wir versuchen den Stauraum so gut wie möglich zu oder auslasten. Und die dritte Variation ist einfach anhand von, im Automotive-Bereich als Beispiel, gibt es bestimmte Gitterboxen und diese Gitterboxen Gaylords und wir wissen, was für Produkte sind drin geladen. Und wenn es überstehend ist, dann hängt das auch wieder von unserem System ab, ob diese dann stapelbar ist. Wenn es überstehend ist, können wir natürlich dann nichts drüber laden. Und das sind diese drei Variationen, die das System dann auch erkennt, was der Laurin auch vorher erklärt hat, mit dem Machine Learning, mit dem, dass wir auch bestimmte Belohnungen auch dementsprechend durchgeben, erkennt das System dann auch bestimmte Produkte und kann sie dementsprechend bei uns auch flaggen. Wenn wir gewusst haben oder wenn wir gesehen haben, dass in Vergangenheit 90% der Sendungen von dem Produkt, wie die verpackt ist, geflaggt worden ist als nicht stapelbar und in der nächsten Sendung vielleicht nicht, dann erkennt er das und nimmt das dementsprechend auch so an und wird dann so instruiert oder aufgezeigt auf das Manual.
Okay, das finde ich wirklich interessant. Das ist ja einer der Punkte, du hast es erwähnt, dieser Know-how-Verlust, den es ja gibt, oder Leute wollen sich das Know-how vielleicht auch nicht mehr aneignen oder haben Schwierigkeiten, Zugang dazu zu finden. Das löst ja wirklich ein sehr, sehr eklatantes Problem, was ich schon, ich möchte das gar nicht so sagen, aber fast schon interessanter finde als die Effizienzsteigerung an sich, der monetäre Aspekt, weil dieser Know-how-Verlust, den man ja auch nun mal hat, der sorgt ja einfach dafür, dass die Produktivität ganz automatisch über die Zeit schon abnimmt. Und das ist ja was man hier wunderbar mit kompensieren kann. Das finde ich wirklich interessant. Was unterscheidet denn jetzt eure Methode von den Ansätzen anderer zur Reduktion von CO2-Emissionen, aber eben halt auch Effizienzsteigerung?
Ja, wir sehen da viele und da kommen auch viele Kunden auf uns zu, weil sie Alternativ-Solutions brauchen wie uns, ja, Effizienzsteigerung und Hilfe beim Personal. Andere Lösungen oder andere Solutions im Markt sind oft Offsetting. Und Offsetting kostet dem Kunden mehr, das heißt Biofuel, elektrische Trucks oder dementsprechend auch SAF in der Luftfracht, ja, Sustainable Aviation Fuel, hilft denen aber nicht, effizienter zu sein. Das heißt, ich versuche ein Problem zu lösen, ohne dass ich meine Effizienzsteigerung dementsprechend gelöst habe oder ohne dass ich mich selber verbessere. Ja, das ist im Prinzip ein Problem ausweichen, indem dass ich was zahle. Sicher hilft das auch, es ist eine gute Lösung. Aber im Ansatz sollte man immer denken, okay, ich muss meine Kosten nicht erhöhen, weil ich kann gleichzeitig CO2 und meine Kosten reduzieren, indem dass ich effizienter werde mit Technology, helfe meinem Personal, ja, und ich habe einen richtigen Impact. Das heißt, wenn ich weniger Trucks brauche, ich meine, wir haben Statistiken im Markt, wo es heißt, dass 90% der Sendungen, die mit Luft verpackt sind, aber das hat natürlich einen Dominoeffekt, weil dadurch dann die Auslastung eines Fliegers bei 79%, von dem Container sind wir bei 63% weltweit und bei einem Truck bei 52%. Und das ist halt ein Riesentrigger, wenn ich da effizienter verpacken kann, um dann bei 90-100% der Auslastung der Container oder des Flugzeugs oder Trucks kommen kann, heißt es, ich reduziere gleichzeitig auch Trucks, die auf der Straße sind, Container, die auf dem Wasser sind und Schiffe, die auf dem Wasser sind und Trucks dann auch die Container dementsprechend auch hin und her dann delivern und Pickup machen. Das hat einen richtigen Impact. Ja, und da wollen wir dann auch hingehen und das sehen wir auch, dass bei Kunden immer mehr die Anfragen kommen, weil sie sagen, okay, ich kann mir momentan auch nicht, ich kann das nicht budgetieren, diese Mehrkosten für Biofuel, elektrische Trucks und andere Lösungen.
Und wie sieht das dann aus, wenn bei dem Thema Ladungssicherung? Wir haben ja das Problem des Laschens im Container, Gewichtsausgleich auf Schiffen, wobei das ein ganz anderer Aspekt ist, weil ich ja hier eine Standard-Unit habe, aber auch vor allem auf dem LKW, wenn es dann eben ums Gurten von Waren geht oder dergleichen. Ich muss ja immer auch auf die Ladungssicherung achten. Und klassisches Beispiel, was wir immer hier gerne benutzen, um neue Leute irgendwie für das Thema zu sensibilisieren, ist so eine typische Kiste. 3 Meter lang, aber die ist vielleicht nicht so breit wie der LKW. Das heißt, links und rechts habe ich eigentlich immer noch mal ein bisschen Platz. Brauche aber Platz auch, um die Gurte rüber zu spannen. Erkennt die KI, dass es jetzt hier nicht sinnvoll wäre, da noch ein paar Kartons zwischen zu stapeln oder gerade wenn ich mit so einem Plan-LKW und nicht mit einem Kofferfahrzeug unterwegs bin, dass es vielleicht nicht schlau wäre, mit der Plane zu sichern, ne, weil die Seitenbretter jetzt, ich sag mal, in unterschiedlichen Abständen sind, sodass was durchfällt. Erkennt das auch das System und sagt dann, pass mal auf, die Kiste stellen wir jetzt aber hier solo hin, weil die muss noch entsprechend gesichert werden, die ist vielleicht sehr schwer oder sehr groß. Wird das mit berücksichtigt?
Das wird mit berücksichtigt während des Onboardings schon als Information, weil wir erkennen das, wir machen Datenqualität und wir erkennen das in dem Sinn, dass wir das mit dem Kunden auch besprechen. Wie macht ihr das jetzt? Was sind die Limitierungen? Das wird bei uns geflaggt, aber das System erkennt dann auch, weil es dann 3 Meter lang ist und eventuell eine Tonne schwer ist, dass wir da nichts nebendran Boxen machen können, weil wenn sich das schiebt, werden die Boxen eventuell eingequetscht oder wenn es zu hoch ist, nochmal was drunter legen, dass es hinfällt. Das wird von uns dementsprechend auch berücksichtigt. Was wir auch machen, ist die Weight Distribution im Container, Center of Gravity auf dem Truck, gemäß Achsen oder gemäß Länge des Trucks, ja, oder im Container Center of Gravity, weil vom Kran dementsprechend auch die Gewichtsauslastung wichtig ist, nicht dass der Container dann runterfällt. Das wird berücksichtigt. Ein anderer Punkt, auch was wir jetzt bei einem Kunden oder bei mehreren Kunden auch gesehen haben, ist, er hat oft Produkte gehabt oder Paletten gehabt, die Product Safety und Security dementsprechend gefehlt haben und Produkte kaputt angekommen sind. Und das war, weil der Container nicht dementsprechend gut ausgelastet worden sind. Umso besser du das auslastest, umso weniger Platz du auf den Seiten hast und oben hast, desto sicherer ist die Fracht, desto weniger musst du Gurte oder Bretter oder Holz dazwischen stellen, damit sie gesichert wird, ja, die Produktsicherheit im Container. Und da haben wir gesehen, aufgrund, dass wir bessere Instruktionen den Lieferanten in Asien gegeben haben, haben wir natürlich dann auch geschafft, dass wir hier besser auslasten, die Produktsicherheit erhöht haben dementsprechend auch und der Kunde somit dann auch zufrieden ist. Ja.
Ich finde es schön, wie du wirklich auf alles eine tolle Antwort hast. Ich sehe, ihr habt wirklich ganzheitlich da an der Sache gedacht. Das ist selten. Es gibt ja viele Insellösungen in den Bereichen, aber hier ist ja wirklich, das zeigt dann auch die Erfahrung, die du natürlich in der Logistik hast, dass ihr da wirklich so ganzheitlich dran seid. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Wie ist das Thema eigentlich? Wir hatten auch darüber gesprochen, wir sind ja jetzt nun mal eine LKW-Spedition, das heißt, der Part interessiert uns natürlich immer ein bisschen mehr. Und wie ist das so mit dem Thema Routenplanung? Jetzt hast du ja gesagt, die Achsverteilung und sowas wird auch mit berücksichtigt. Wenn ich jetzt konsolidierte Waren habe, also wir laden ja, wir produzieren ja nichts Eigenes, sondern wir verladen sehr heterogene Waren. Da sind ja einfach verschiedene Dinge dabei. Und kann eure Software jetzt schon oder vielleicht auch perspektivisch dazu beitragen, dass eben halt auch eine intelligente Routenplanung bei Spediteuren, bei Fuhrunternehmern stattfindet, um auch die richtigen Waren miteinander zu vernetzen oder zu konsolidieren eben halt und auch entsprechend hinsichtlich der Routenführung, wo habe ich meine Kerngebiete, wie viel Sinn ergibt das, weil sind wir wieder beim Thema CO2-Reduktion. Manchmal habe ich vielleicht eine bessere warentechnische Ausnutzung, muss aber dadurch 100 mehr Kilometer fahren, was ja dann auch wieder nicht sinnvoll ist. Also seid ihr in dem Bereich intelligentes Routing auch schon unterwegs und habt dafür Lösungen?
Ich habe da zwei Antworten zu, ja, separat. Einmal von der Konsolidierung her, basierend auf die Destination, basierend auf die Routings, die eventuell schon existieren. Da helfen wir, das besser zu konsolidieren. Wir schauen, welche Sendungen können wir konsolidieren, was wird als erstes entladen, als zweites, als drittes und wie können wir das dementsprechend auch besser auslasten, oder vielleicht auch die richtige Truckgröße und besser auslasten dann dementsprechend. Da helfen wir ganz vielen Kunden bereits schon. Mit dem Routing ist es ein bisschen schwer. Können wir da hingehen? Wahrscheinlich ja. Aber wir sehen natürlich auch, dass der Kunde bereits diese Routings hat und bestimmte Pricings auch vorgegeben hat. Und oft, auch wenn er dann eine kürzere Route hat, wird er das nicht anpassen, weil er dann oft dann dafür eventuell mehr zahlen muss. Ja, das ist halt leider so. Das sind die Erfahrungen, die wir genommen haben. Es gibt Kunden, die drauf schauen, aber wir fokussieren uns hauptsächlich, okay, das sind deine Routings, das sind die Kosten und Raten, die du hast. Wir haben die bei uns mit eingepflegt und anhand der Raten und der Möglichkeiten, die der Kunde hat, wird das dann bei uns auch vorgeschlagen. Das heißt, wenn der uns zwei Routen gibt und das ist Raute A, Raute B, er will aber nur auf Kosten runter. Das ist dann von seiner Seite dann auch festgelegt, ob er da mehr auf CO2 oder auf Kosten schaut oder als Mix. Und dementsprechend entscheidet unsere Software und sagt, okay, Route A, billigere Kosten, allgemein. Das können wir optimieren und allgemein, wenn wir beide vergleichen mit der besseren Auslastung, ist Route A dementsprechend die günstigere. Und so helfen wir dem Kunden dann auch die Route wie auch dann die Auslastung und Konsolidierung zu verbessern.
Ihr habt gesagt, das Thema bietet ihr als Software as a Service an. Wie sind denn da so eure Vernetzungsmöglichkeiten? Kann ich sämtliche Schnittstellenstandards anbieten oder habt ihr irgendwas, worauf ihr fokussiert seid? Wie vernetzt ihr euch mit dem Kunden?
Wir versuchen uns so gut wie möglich an den Kunden anzupassen. Das heißt, wir bieten an API, wir haben API Endpoints, wir bieten an EDI, das bedeutet, wenn jetzt jemand SAP hat oder Oracle, also irgendeine Form von WMS, wir haben Möglichkeiten, uns damit zu verbinden. Aber wir bieten auch E-Mail an als Verbindungsmöglichkeit. Und das kommt auch einfach daher, da wir wissen, dass die Industrie sehr manuell teilweise ist und der Need einfach da ist, dass wir automatisch E-Mails auch bearbeiten können. Das heißt, wenn uns Lieferungen oder Orders per E-Mail geschickt werden, können wir das automatisch mit einbeziehen. Und ja, also wir versuchen uns da so gut wie möglich an den Kunden anzupassen oder an die Kunden und so gut wie möglich in ihre Systeme mit einzuarbeiten. Einfach nur alleine schon aus dem Grund, weil wir wissen, dass, ich finde es mal so witzig, in anderen Industrien ging es immer darum, ja, man will die Industrie disrupten und das ist genau das, was man in der Logistik nicht will. Ja, das ist das Letzte, was man in der Logistik will. Man möchte hier nichts verändern. Man möchte hier Dinge nur besser machen, nicht schlechter. Und deswegen versuchen wir, die Arbeitsabläufe hier nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu behindern, sondern einfach nur zu ergänzen. Und deswegen auch Augmented im Namen, wie Massimo das im Vorgespräch so ein bisschen angedeutet hat.
Und wie ist das, zielt eure Lösung eher auf große Systeme und große Firmen ab? Oder kann auch der KMU, der nun mal bekannterweise ein bisschen technikferner manchmal ist und noch auf alte Systeme setzt, aber ihr habt ja erwähnt, Thema Mail geht auch. Also kann der klassische KMU vielleicht damit auch wirklich schon was anfangen und auch sein Wissen konservieren?
Lauren, magst du, soll ich?
Natürlich.
Okay, es spielt keine Rolle. Also die Großen sind meistens API-fähig. Ja, das heißt, da können wir uns anbinden, das geht viel schneller, da haben wir auch die volle Transparenz dann auch und von der Integration. Die KMUs, oft haben die Systeme, die eventuell nicht API oder EDI die Möglichkeit haben. Was wir hier denen dann anbieten, ist genau diese E-Mail-Funktion. Die generieren einen Excel-Sheet automatisch aus ihrem WMS. Das wird uns zugeschickt per E-Mail, eine automatische E-Mail. Wir versuchen das so viel wie möglich zu automatisieren. Ja, wir bekommen das, das ist bei uns, wird das automatisch hochgeladen. Das Template wird bei uns gemappt. Das heißt, wir wissen genau, wo wir welche Daten finden. Das wird bei uns in der Datenbank dann eingepflegt. Und das triggert dann die Automatisierung. Das heißt, bei uns dauert das dann 1 bis 2 Minuten, bis die Packing Instructions dementsprechend dann generiert wird automatisch. Und das generiert dann wiederum eine E-Mail zurück an das Warehouse. Das Warehouse bekommt dann entweder den Link, wo Sie das online auf unserer UI sehen können, auf unserem Bildschirm sehen können, die 3D-Visualisation, die Step-by-Steps oder als PDF, wo Sie dann dementsprechend das auf dem Screen dann auch hochladen können und dementsprechend dann auch Step-by-Step entgegennehmen können.
Das klingt auf jeden Fall sehr einfach. Wie ist das ganze Thema um den Datenschutz bei euch gelegt und auch die Datensicherheit? Eins der Sachen, die ich am meisten in der Logistik immer feststelle, ist, dass man Daten ungern teilt. Mir wurde hier, als ich damals in der Logistik angefangen hatte, gab es immer so den Spruch, ich traue dem anderen nicht den Dreck unter meinem Fingernagel. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber genauso fühlt es sich manchmal an. Kundendaten und dergleichen möchte man ja nicht so ganz scheren. Wie ist das bei euch wie geht ihr um mit diesen hochsensiblen Daten?
Wir versuchen natürlich so, also wir verstehen natürlich, dass viele von den Daten unserer Kunden sensibel sind und wir verstehen natürlich auch, dass die Kunden sich sicher fühlen wollen mit uns und auch mit dem Umgang von ihren Daten bei uns. Das heißt, wir haben die höchsten Ansätze an Sicherheit, die man haben kann. Wir versuchen wirklich darauf zu achten. Das heißt, bei uns ist das nicht ein Gedanke, den wir erst später haben. Wie geht man mit Sicherheit um? Das kommt von Anfang an, das wird uns mit eingebaut. Das heißt, wir versuchen, Probleme früh zu erkennen. Wir versuchen natürlich auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden natürlich auch einzugehen. Sicherheitsbedürfnisse. Wir verstehen, dass das wichtig ist, vor allem in einer Welt, wo Cybercrime einfach sehr groß geworden ist. Das heißt, wir versuchen da so gut wie möglich alles so sicher wie möglich zu haben. Das heißt, wir verwenden intern, haben wir bestimmte Policies, dass zum Beispiel Daten nicht runtergeladen werden können, dass wir Daten nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise bearbeiten können und so weiter. Also auch auf der Software-Seite, wir verwenden eine Cloud, Microsoft Azure. Da versuchen wir so gut wie möglich und so weit wie möglich alles sicher zu machen, wie es nur geht. Ich habe das auch mit dem Tech-Team durchgesprochen, dass denen das auch einfach klar ist, dass man halt das direkt mit von Anfang an mit eindenkt.
Genau. Das hört sich gut an. Ich glaube, das ist das, was die Leute hören wollen. Und vielleicht als letzte Frage so zum Abschluss. Was sind die Pläne für eure Weiterentwicklung in der Technologie und in den Dingen, die ihr anbietet? Habt ihr eine Roadmap?
Lauren, willst du anfangen?
Klar, kann ich machen. Also von unserer Seite aus, da es gibt natürlich extrem viele Probleme, die wir angehen können in der Logistik. Erstmal natürlich die Sachen, die wir schon machen, noch weiter verbessern und noch mehr auf Anforderungen der Kunden einzugehen. Das heißt, wir haben natürlich schon, sagen wir mal, abgedeckt, würde ich sagen, 90%, aber die letzten 10% sind uns natürlich auch wichtig. Das heißt, da gibt es einfach viele Dinge, die der Kunde jetzt aktuell vielleicht ab und zu mal macht, und das wollen wir natürlich auch mit einbeziehen. Das heißt, auch mehr datengetriebener. Wir können natürlich jetzt schon Lieferung anpassen an die Bedürfnisse des Kunden, aber manchmal ist das vielleicht noch ein bisschen, sagen wir mal so, ein Hin und Her könnte das enden, wenn vielleicht Dinge nicht ganz klar sind, Dinge noch klarer mit dem Kunden abstimmen und natürlich das noch mehr in, sagen wir, die Software mit einbeziehen, wenn es darum geht, zum Beispiel Konsolidierung. Wir wissen alle, dass das Thema immer wieder aufkommt, dass es schwierig ist, Maximisierung, aber auch Minimierung von Lieferung. Das heißt zum Beispiel, ich habe eine Palette, die oberste Lage auf der Palette ist nur halb gefüllt. Will ich das maximieren, weil ich zahle sowieso dafür, oder will ich einfach quasi die paar Boxen, die da drauf sind, nicht lieber da lassen und das bei der nächsten Lieferung mitschicken, weil das vielleicht für mich kostengünstiger ist. Da noch mehr darauf einzugehen, dann natürlich, wir können extrem viel auch mit den Daten der Kunden anfangen, die Kunden noch mehr unterstützen, wie sie mit ihren eigenen Daten umgehen können, weil wir wissen natürlich, dass jeder Kunde, jede Firma, die mit Logistik zu tun hat, sitzt auf einem unfassbaren Berg an Daten, mit denen sie selber extrem schwer hat, umzugehen, Schwierigkeiten hat, umzugehen. Und wir wollen natürlich da noch mehr unterstützen, weil wir sehen genau diese Probleme bei fast allen Kunden, würde ich sagen. Ich glaube, von allen, mit denen wir gesprochen haben, gab es einen einzigen Kunden, der das Problem nicht hatte und die alles sofort griffbereit hatten. Und wir reden hier sogar auch mit großen Softwareunternehmen, und selbst da ist es immer ein Hin und Her, was Daten angeht. Und das sehen wir als eigentlich den größten Problemfaktor. Wie bekomme ich meine Daten im Griff? Und dann außerdem daraus, wie kann ich diese Informationen aus meinen Daten gewinnen? Wie kann ich noch mehr über mein eigenes Unternehmen herausfinden? Weil vielen mangelt es einfach an der eigenen Kontrolle, sag ich mal. Und nicht, weil nicht hart genug gearbeitet wird. Das ist, glaube ich, einer der großen Punkte, die ich gelernt habe in der Logistik. Hier arbeitet jeder hart. Die ganze Industrie ist getrieben von Blood, Sweat and Tears. Ja, das läuft alles nur so rund, weil Leute so hart arbeiten und weil Leute so viel Energie reinstecken. Und die haben teilweise einfach nicht die richtigen Tools. Und daran arbeiten wir, dass wir das unsere Kunden in die Hand geben können, damit sie noch besser ihren Job machen können.
Vielleicht kann ich noch was hinzufügen, Marcel. Was für uns wichtig ist, natürlich, mit jeder Sendung gewinnen wir Erfahrungswerte. Das heißt, die Industrie ist sowieso sehr dynamisch. Egal was passiert in der Welt, die Supply Chain muss sich anpassen. Wir helfen den Kunden dann auch sofort, eine Lösung zu finden, wie sie sich anpassen können aufgrund der Erfahrungswerte, die wir haben. Passiert ein Krieg irgendwo, wird angepasst. Tarife kommen, wird angepasst. Wir helfen denen dann auch dementsprechend. Was sind die Supply Chain Konsequenzen? Wo kann er am besten einsparen? Was sind die nächsten Steps, die er eingehen kann? Ja, Free Trade Zones eventuell, dass wir das damit anbieten können oder anbieten können als Solution, im Prinzip aufzeigen können, was ist der Impact, was sind die Routings, die dementsprechend angepasst werden, was sind die Suppliers, die wir konsolidieren können. Da helfen wir den Kunden aufgrund der Daten, die wir haben, mit den Erfahrungswerten, die wir haben. Zusätzlicher Punkt, Weiterentwicklung der Technology, die Daten, die wir haben, wie der Laurin auch erwähnt hat, sind ganz wichtig, weil wir in der Zukunft auch sehen, du hast vorher erwähnt, gute Leute schwer zu bekommen. Es wird aber auch immer mehr automatisiert im Warehouse. Das heißt auch, dass Roboter immer mehr dann auch eventuell Support geben. Wir sehen das bei vielen großen Industrien, dass da viele automatische Forklifts schon da sind, die dementsprechend die Picks machen. Denen können wir schon unsere Informationen vorab durchgeben. Das heißt, diese Information zusammen mit Robotern dementsprechend auch schon die 24/7 arbeiten können, dementsprechend effizienzsteigernd sind, dementsprechend auch schon so vereinfacht übergeben, dass wir da im Prinzip schon eben, wie gesagt, die Steps by Steps, je nachdem, wie die Software dann funktioniert bei den Robotern, da wollen wir hingehen, dementsprechend die Anleitungen durchgeben können, damit es ohne Unterbrechung als Fluss und als Information dementsprechend auch weiter funktioniert.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Vielen Dank, Jungs, für diese wirklich spannenden Einblicke in eure Arbeit und Technologie. Ich muss sagen, euer Enthusiasmus, den merkt man. Also ihr brennt wirklich für das Thema. Das ist echt unglaublich gut. Ich fühle auch ein bisschen mich angesteckt von eurem Enthusiasmus. Also ich bin auch gerade richtig heiß auf das Thema. Ich denke mal, da werden wir im Nachgang auf jeden Fall nochmal weiter drüber sprechen. Und ja, generell vielen Dank, dass wir diesen Podcast zusammen aufgenommen haben, Massimo und Lauren. Das hat wirklich Spaß mit euch gemacht. Ich finde es beeindruckend, wie gesagt, zu sehen, was für intelligente Softwarelösungen ihr bietet, die nicht nur Kosten senken, sondern eben halt auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Und das finde ich halt auch ganz wichtig, das Wissen von Mitarbeitern konservieren und dass wir halt auch sehen können, dass Technik oder Technologie nicht immer unser Feind ist, sondern uns dabei hilft, auch einfach besser zu werden, Arbeitsplätze zu erhalten, indem halt eben Wissen konserviert und weitergegeben wird. Großartig. Und dann würde ich nämlich noch sagen, an unsere Zuschauer gerichtet, wenn ihr auch hier irgendwie Erfahrungen habt mit der Optimierung von LKW oder so oder auch wissen wollt, wie ihr das besser machen könnt, schreibt uns gerne an podcast@sitra-spedition.de oder im Social Media unter den Beiträgen. Wir sind hier sehr, sehr gespannt, auch wie euer Unternehmen umgeht mit der Reduktion von CO2-Emissionen in der Logistik. Und bei allen anderen Fragen schreibt uns einfach gerne. Wir leiten das auch gerne an Massimo und Lauren weiter und wünschen an dieser Stelle dann alles Gute für die beiden und ihre Firma in der Zukunft und sind gespannt zu hören, wie das Ganze bei euch läuft. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Marcel, vielen, vielen lieben Dank. Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht und wir hören definitiv voneinander.
Ja, danke dir, Marcel.
Alles klar, dann kommt gut durch die Woche und tschüss.
Tschüss.